So, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Vorlesung Internationale Beziehungen und europäische Integration. Wir sind ja letztes Mal durchgekommen mit dem Stoff, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist auch gut so, weil dann können wir direkt weitermachen bei der Thematik, die eigentlich für heute geplant war, nämlich den Gesetzgebungsprozess der Europäischen Union möchten wir uns heute anschauen. Wir schauen uns das zum einen formal an. Was sind so die Schritte im Gesetzgebungsprozess? Diskutieren das auch und wenden das dann auf einen Fall an oder mal so ein paar Beispiele. Und dann sprechen wir nachher noch mal stärker theoretisch drüber. Und irgendwann in dieser Sitzung machen wir die Evaluation. Genau wie wir das am Montag für Herrn Wegeners gemacht haben, machen Sie das jetzt dieses Mal für mich, wenn Sie möchten. Und das sollte uns ungefähr anderthalb Stunden ungefähr beschäftigt halten. Haben Sie an dieser Stelle Fragen? In der Europäischen Union können wir verschiedene Typen von Entscheidungen unterscheiden. Und ich greife hier auf eine Unterscheidung zurück, die der Kollege John Peterson vorgeschlagen hat. Und die auch in Le Liefeld und Prinzen, dem von Ihnen gelesenen Lehrbuch, aufgegriffen wird. Und hier unterscheiden die Autoren drei Entscheidungstypen. Einmal sogenannte History-Making Decisions. Dann gibt es die Policy-Setting Decisions, also grundlegende Entscheidungen über alternative Handlungsoptionen. Und dann gibt es noch die sogenannten Policy Shaping Decisions. Das wären Auswahl und Ausgestaltung des geeigneten Policy-Instrumentes, also noch ein bisschen runtergebrochen auf tatsächliches Handeln. Die Hauptakteure bei den History-Making Decisions sind die Staaten in der Form der Staats- und Regierungschefs, wie sie im Europäischen Rat zusammentreten. Diese treten in intergouvernementale Verhandlungen ein und das ist ganz klar High Politics zuzuordnen. Auf der Policy-Setting-Ebene, das geht schon in Richtung legislative Politik, da geht es ums normale Gesetzgebungsverfahren. Hier kommt also Kommission, Rat, Europäisches Parlament, aber auch die Interessengruppen kommen zusammen, die natürlich nicht formal, sondern als intermediäre Akteure, die ihre Ideen in den Prozess einspeisen. Und der Interaktionsmodus sind hier interinstitutionelle Verhandlungen, also Verhandlungen zwischen den unterschiedlichen Organen oder den Vertretern der unterschiedlichen Organe in der Europäischen Union, intergouvernementale Verhandlungen, also Verhandlungen zwischen Staaten wiederum. Und da mag auch Parteipolitik reinkommen. Also die europäische Politik ist halt immer mehr Ebenenpolitik, das macht sie relativ komplex. Also selbst eine Ein-Ebene Politik wäre schwierig im klassischen Nationalstaat, so es Ihnen schon gegeben hätte, wenn da nicht auch schon untergeordnete Ebenen sind. Aber hier sehen Sie, ist eine Verschränkung von verschiedenen Ebenen. Und diese Policy-Setting, die können manchmal weiterreichend sein. Dann würde man die immer noch unter High Politics klassifizieren oder schon so ein bisschen mehr Bread and Butter, so Alltagspolitik in Brüssel. Wobei, je weiter wir dann wieder auf der Skala High versus Low Politics runtergehen, umso mehr kommen wir dann auch schon in die Policy Shaping, also wie praktisch die großen Ideen umgesetzt werden in Rechtsakte. Und hier kommen die Kommission, die verschiedenen DGs oder GDs, das sind die Generaldirektorate der Kommission, das sind praktisch wie die Ministerien zusammen, Expertengremien, Arbeitsgruppen des Rates und Interessengruppen wirken hier zusammen. Und das ist eine Form des technokratischen und bürokratischen Policy-Making. Der Modus ist häufig der Problemlösung. Also die Ziele sind vorgegeben und dann muss man es halt noch machbar machen für die Verwaltungsakteure in den verschiedenen Ländern. Und dann wird eben abgeklopft, wie kann man die obergeordneten Ziele praktisch umsetzen in eine machbare, in eine gehbare Politik. Über die Rechtsquellen hatten wir ja schon verschiedentlich gesprochen und wir können hier einmal das Sekundärrecht nehmen und das Primärrecht. Und das Primärrecht ist praktisch das Recht, was die Gemeinschaft etabliert, gründet. Das sind also die völkerrechtlichen Verträge zwischen den Mitgliedstaaten zur Gründung und Ausgestaltung der Europäischen Union. Das kann Protokolle, Satzungen und Erklärungen umfassen. Es kann aber auch völkerrechtliche Verträge der Gemeinschaft umfassen und allgemeine Rechtsgrundsätze fasst man auch darunter, also die Amtshaftung der Gemeinschaft für von Organen begangenes Unrecht etwa, das Willkürverbot und der Grundsatz von Treu und Glauben. Schutz der Grundrechte wäre auch eine Frage des primären Gemeinschaftsrechts. In Bezug auf die Gründung kann man hier auch den Beitritt noch fassen, also das wäre auch primärrechtlich, wenn es um den Beitritt neuer Kandidatenstaaten geht, also Länder, die der Europäischen Union beitreten. Im Bereich des Sekundärrechts, also des Rechts, was auf der Basis des Primärrechts abgeleitet wird, also wo das Primärrecht grünes Licht gibt, hier dürft ihr aktiv werden, da kommen die folgenden Arten drunter. Die beiden wichtigsten Gesetzestypen, wenn man so will, sind die sogenannten Verordnungen, die sind allgemein und unmittelbar gültig. Und dann gibt es die Richtlinien, die sind bindend hinsichtlich des zu erreichenden Ziels. Die Form und Mittel der Umsetzung hingegen werden von den Mitgliedstaaten in nationalem Recht festgelegt. Also die Richtung wird vorgegeben, das ist eben sehr schön bei dem Begriff der Richtlinie, da kann man sich das auch merken. Eine Verordnung, die ordnet etwas klar an, und das gilt unmittelbar. Und die Richtlinie oder die Direktive, die weist einen Weg, in den man gehen muss. Aber man muss jetzt nicht eins zu eins die Ziele übernehmen. Aber das muss praktisch in nationales Recht von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Dann gibt es noch die Entscheidungen. Die Entscheidungen richten sich eher an einzelne Staaten, an teilweise auch Unternehmensgruppen etc., also die sind viel weiter runtergebrochen. Dann gibt es noch Empfehlungen und Stellungnahmen und das sind nicht bindende Normen und dann noch eine Reihe von spezifischen Instrumenten im Bereich der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, gemeine Leitlinien, Beschlüsse für durchzuführende Aktionen oder auch Standpunkte der Europäischen Union. Auf dieser Grafik sieht man diese oder fünf dieser Rechtstypen oder Arten des Sekundärrechts, um hier sauber zu sein. Und Sie sehen, je weiter wir nach links gehen, umso fester ist der legale Rahmen, umso bindender ist das. Und je mehr wir nach rechts gehen, sind wir flexibler, gehen wir in Bereiche des Soft Laws vor. Also Verordnungen sind das rigideste. Und Empfehlungen und Stellungnahmen, das wird ja auch schon sprachlich klar, sind eben nicht ganz so bindend. Jetzt wollen wir heute ja über das EU-Gesetzgebungsverfahren sprechen. Und hier können wir Unterschiede hinsichtlich drei wichtiger Faktoren identifizieren. Einmal die Rolle der Kommission, dann die Rolle des EPs und dann die Abstimmungsregel im Rat. Auch das haben wir ja schon öfters alles mal thematisiert. Bei der Kommission ist die Frage, ob sie über alleiniges Initiativrecht verfügt. Bei der EP ist eben die Frage, ist die Zustimmung nötig? Und da können wir eben das ordentliche Gesetzgebungsverfahren vom Anhörungsverfahren oder zustimmungspflichtigen Gesetzen unterscheiden. Und dann haben wir Abstimmungsregeln im Rat, die können dann entweder nach Einstimmigkeit oder qualifizierter Mehrheit erfolgen. Und Sie sehen, wir wiederholen schon wieder viel, dass das wirklich sich auch bei Ihnen in den Köpfen festsetzt. Ja. Jetzt, wo war ich stehen geblieben? QMV, also die qualifizierte Mehrheitsabstimmung im Rat und bei der intergouvernementalen Methode, also der Regierungsmethode, dann praktisch die Einstimmigkeit. Und in aller Regel gilt eben die Gemeinschaftsmethode in der Europäischen Union heutzutage und die nimmt dann die Form des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens an, über das wir noch eingehender sprechen werden. Und es gibt aber besondere Gesetzgebungsverfahren. Also hier sind mal ein paar Ausnahmen vom alleinigen Initiativrecht der Kommission im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union verzeichnet. Zum Beispiel Artikel 76 verweist auf eine Initiative eines Viertels der Mitgliedstaaten. Da kann also die Kommission aktiv werden, wenn ein Viertel der Mitgliedstaaten hier was machen. Und so wie die in Artikel 74 genannten Maßnahmen, der Rat erlässt Maßnahmen, um die Verwaltungszusammenarbeit zwischen den zuständigen Dienststellen der Mitgliedstaaten in den Bereichen dieses Titels sowie der Zusammenarbeit zwischen diesen Dienststellen und der Kommission zu gewährleisten. Und das ist also der Titel, um den es hier geht, ist der sogenannte Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts. Und das ist das, was man früher Justice and Home Affairs genannt hat, also Inneres und Justiz. Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen fällt da etwa drunter und die polizeiliche Zusammenarbeit. Das sind also Ausnahmeregeln, wo die Kommission noch über kein alleiniges Initiativrecht verfügt. Hier eine weitere Ausnahme, Artikel 30. Jeder Mitgliedstaat, der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik oder der Hohe Vertreter mit Unterstützung der Kommission kann den Rat mit einer Frage der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik befassen und ihm Initiativen bzw. Vorschläge unterbreiten. Es gibt aber im Bereich der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik keine Gesetzgebungsakte im strengen Sinne, sondern sogenannte Aktionen, Standpunkte und so weiter. Ja? Also das sind so die paar Ausnahmen, die es noch gibt, aber in aller Regel greift heutzutage die Gemeinschaftsmethode im EU-Gesetzgebungsprozess. Warum ist es Ihres Erachtens wichtig, den Ablauf des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens zu kennen? Ja, warum könnte das wichtig sein? Klar, klausurrelevant ist richtige Antwort, aber ich will natürlich immer über die Klausur hinausschauen. Warum ist es irgendwie nicht ganz irrelevant, sich da so ein bisschen auszukennen? Bitte schön.
Ja. Ja.
Ja. Ja, total gut. Also ja, vielleicht so pathetisch ausgedrückt die demokratische Bürgerpflicht, die vom Kommilitonen angesprochen wurde, aber das ist gut. Also das ist ein wichtiger Punkt. Also nicht nur die Klage über Brüssel, sondern tatsächlich auch die Abläufe kennen. Da wird viel wichtige Politik entschieden und normalerweise ist gut, so den Prozess mal ein bisschen zu kennen, um zu wissen, wie die Dinge zustande gekommen sind, weil manchmal sind die Dinge oder meistens sind die Dinge ja komplexer, als man das am Stammtisch in der Regel für möglich hält. Und da ist es gut, wenn man den Prozess ein bisschen kennt. Gibt es weitere Äußerungen zu der Frage? Vielleicht damit in Verbindung gebracht noch so, dass man natürlich dann auch eher einwirken kann auf den politischen Prozess, wenn man weiß, wie das abläuft. Weil das eine ist natürlich, dass man sich als Bürger beklagt oder unterhält über den Output, aber vielleicht kann man ihn natürlich auch beeinflussen, den Output, und sich einbringen in den politischen Entscheidungsprozess. Und da mag das relevant sein. Das mag für die Initiativphase gehen. Also wie kommt überhaupt der Gesetzesvorschlag zustande? Da muss natürlich immer das Subsidiaritätsprinzip beachten, also dass es wirklich auf der Ebene die Politik organisiert oder hervorgebracht, also die politischen Lösungsvorschläge hervorgebracht werden, für die es auch Gültigkeit erfasst. Also wenn es ein EU-Thema ist, was die Europäische Union angeht, gibt es ja zum Beispiel die Europäische Bürgerinitiative, über die wir am kommenden Mittwoch noch vertieft sprechen werden, wo man sich auch als Individuum einbringen könnte. Man kann aber natürlich auch mit seinem Parlamentarier sprechen. Man kann versuchen, irgendwie Einfluss zu nehmen. Und das machen natürlich normalerweise nicht Sie als Individuum, sondern wenn Sie als Individuum vielleicht für eine Interessengruppe etc. arbeiten. Hier habe ich mal ein Beispiel, wo ich finde, das hängt so irgendwie mit unserer Thematik heute zusammen. Heute aus der FAZ, also die Bewertung durch die EU Chemikalienagentur, ich weiß nicht, ob man es ECHA oder ECHA ausspricht, wird wohl nach bisherigen, also die sitzt in Helsinki, die gibt ja viele so Agenturen, die für Politikfragen zuständig sind, wohl nach bisherigen REACH-Kriterien erfolgt, also das ist die Chemikalienverordnung, liegt daran, dass die EU-Kommission ihren Entwurf zur Reform der Chemikalienverordnung erst Ende dieses Jahres, also Ende 2023, präsentieren will, ein Jahr später als angekündigt und zum Ärger der Umweltverbände. Die wollen also bestimmte Chemikalien, bis zu 10.000 könnten da wohl von betroffen sein, verbieten, weil sie aus Sicht der Umweltverbände sehr schädlich für Menschen oder sonstige Lebewesen oder die Natur sein können. Und die Revision von REACH könnte damit erst frühestens Mitte 2024 in Kraft treten. Also hier wird ungefähr ein halbes Jahr für veranschlagt, wobei der eigentliche REACH-Prozess, also das ist ein Riesenpaket gewesen, die Chemikalienrichtlinie viel länger dauerte. Wenn EU-Parlament und Rat dem Vorschlag zugestimmt haben, den mittelständischen Unternehmen verschafft das etwas Luft und den Vertretern der Verbände Möglichkeiten, mit der Kommission zu verhandeln. Also wenn man das irgendwie versteht, wie das dann funktioniert, dann ist es relativ interessant. Jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, ja, warum wartet dann die Kommission noch bis Ende des Jahres mit ihrem Gesetzesentwurf zur Reform dieser Chemikalienrichtlinie? Wenn da doch alles schon augenscheinlich gut vorbereitet ist und das auch vom Vizekommissar Franz Timmermann auch stark unterstützt wird, der für Klimapolitik auch zuständig ist. Auch da ist ein Link darüber. Nochmal mit Ihrem Nachbarn oder in der Kleingruppe. Warum wartet die Kommission vielleicht noch ein bisschen? Na, was denken Sie? Ja, bitteschön. Die Gunst des...
Oder dass halt ja. Eine Ablehnung unwahrscheinlich wird.
Ja.
Zum Beispiel, der Druck, der besteht, nicht mehr so viel Kritik von EU-Parlament und Rat erfahren würde. Also dass Änderungsanträge eher reduziert ausfallen.
Ja, ganz gute Antwort. Das ist eine ganz richtige, wichtige Antwort, nochmal für die, die jetzt doch beim Streaming... Nee, aber ich wiederhole trotzdem nochmal die Antwort, also weil sie so gut war, dann auch wegen meiner nochmal aus pädagogischen Gründen für die im Raume. Also die Kommilitonin hat gesagt, augenscheinlich will man doch sicher gehen, dass das ein erfolgreicher Gesetzgebungsprozess wird. Also wenn die was vorschlagen, was keine Chance auf eine erfolgreiche Annahme hat, dann macht die Kommission das in aller Regel nicht. Die meisten der Gesetzesvorschläge werden angenommen, die aus der Kommission kommen. Ich kann Ihnen jetzt leider nicht den Prozentsatz sagen, aber ich würde sagen, es sind über 95%. Da fühle ich mich wohl, wenn ich das sage, und wahrscheinlich ist die Quote sogar noch höher. Und die Kommilitonin hat dann auch noch den wichtigen Zusatz gemacht, dass es ansonsten, also ich gehe direkt vom Worst Case aus, das ganze Ding wird ganz abgeschmettert, aber die Kommilitonin hat richtig gesagt, Herr Läufen, das wird, er muss ja nicht direkt ganz abgeschmettert werden, sondern es könnte natürlich auch eine ganze Lawinen von Änderungsanträgen geben. Und das wäre natürlich auch wieder etwas, das dann am Ende des Tages den Prozess dann doch vielleicht sogar noch weiter verlängern würde und würde dann vielleicht doch noch mehr Kritik auf den Plan rufen und vielleicht auch das Ansehen der EU auch noch stärker dann beschädigen. Bitte schön. Oh, interessant. Das ist eine interessante Hypothese. Das würde allerdings voraussetzen, dass die Kommission sehr guten Grund zur Annahme hätte, dass dann ein wahrscheinlich umweltfreundlicheres Parlament zusammentritt. könnte man vielleicht denken, wenn man denkt, dass die extremen Kräfte durch den russischen Überfall auf die Ukraine vielleicht geschwächt wären, aber ich wüsste nicht, ob das wirklich die Kalkulation ist. Im Grunde genommen müsste die Kommission immer Interesse haben, wie die Kommilitonin 1 das gesagt hat, erstmal abzuklopfen, ob das überhaupt gangbar ist, auf wie viel Support man stößt, und dann hat man Interesse, das eigentlich noch in der Legislaturperiode die Kuh vom Eis zu bringen, dass man das also tatsächlich dann noch verabschiedet, um dann nicht mit ganz neuen Spielern wieder von vorn anfangen zu müssen. Deswegen ist wahrscheinlich schon eigentlich, würde ich sagen, Zeitdruck da, aber ich finde die Hypothese auch sehr, sehr interessant, die Kommilitonin 2 nun geäußert hat. Da gibt es ein Für und Wider. Ich habe da oben noch ein Handzeichen gesehen. Hat sich erledigt, genau. Aber irgendwie scheint es schon auf so eine Konsensmaschine zu gehen. Es kann auch wirklich gehen, jetzt haben wir das sehr auf einen politischen Prozess runtergebrochen. Also was geht jetzt hier politisch? Aber es geht natürlich manchmal schon also auch um die Frage, was ist sinnvolle Politik? Und das ist eben schon der Prozess zur Ausgestaltung so einer großen Verordnung, die ja sehr, sehr großen Impact auf viele Menschen hat. Also die Interessenverbände, die FAZ, oh, jetzt bricht alles zusammen. Also ich war bei der substanziellen Politik, Entschuldigung, dass ich heute hier so ein bisschen aus meinem Konzept gebracht werde, aber hier ging es ja darum, dass man dann natürlich bei so einer Sache, die Vertreter der Chemikalienindustrie sind natürlich Industrievertreter, die sagen jetzt plötzlich, auch der Green Deal könnte dann nicht mehr erreicht werden. Und es würde ungefähr 10% Arbeitsplätze in dem wirklich sehr großen Sektor der Chemieindustrie könnten einbrechen. Man würde eben die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Chemiekonzerne einschränken etc. Also, und da mag ja was dran sein, also an Teilen. Das ist sicherlich immer ein bisschen überzogen. Das sind natürlich Interessenvertreter und die haben ein Interesse, das möglichst drastisch darzustellen, die Folgen. Aber das kann natürlich schon sein, dass man das abklopfen muss. Und das ist natürlich ein hochkomplexer Prozess, zu evaluieren, welche der Chemikalien denn jetzt tatsächlich verboten werden sollen. Das geht anscheinend bis zu 10.000 Chemikalien, die im Gespräch sind, und diese ECHA, diese Chemikalienagentur in Helsinki, hat also von den nationalen Verwaltungen schon einige Hinweise bekommen, von den nationalen Behörden, welche Chemikalien denn tatsächlich schädlich sind. Also das geht um Teflonstoffe und also bestimmte Chemikalien, die Oberflächenschutz bieten sollen etc. in Funktionskleidung und weiß der Kuckuck was alles. Und da ist es ja wichtig, ob sie ihre kürzlich erworbene Jack Wolfskin-Jacke nach wie vor mit gutem Gewissen tragen können oder nicht, oder sonstige Dinge, die auch Nahrungsmittel und so weiter und so fort angehen. Und da ist es wahrscheinlich auch noch so, dass man auch einfach da noch länger dran arbeitet, um tatsächlich eine Verordnung vorlegen zu können, die Bestand hat und die sinnvoll ist im Sinne der europäischen Bürgerinnen und Bürger. So, das ordentliche Gesetzgebungsverfahren. Früher hieß das Mitentscheidungsverfahren. Mit Lissabon wurde das umbenannt in das sogenannte ordentliche Gesetzgebungsverfahren, was auch signalisiert, dass es mittlerweile die Regel ausmacht. Das ordentliche Gesetzgebungsverfahren erfordert die Zustimmung aller gesetzgebenden Organe. Also das EP ist als zusätzlicher Vetospieler eingefügt. Es kann also eine Blockadepolitik machen, wenn es denn will. Und es gibt aber verschiedene Mechanismen zum Erreichen eines Ergebnisses. Das ist der Vermittlungsausschuss und die Triloge, über die wir nachher noch sprechen werden. Aber ich gehe erstmal formal durch das klassische Verfahren durch und dann nachher, nach der kleinen Pause, sprechen wir dann auch noch über die Triloge. Maximal gibt es 3 Lesungen. Jetzt habe ich schon so viel Zeit verloren. Ich glaube, ich erspare Ihnen das hier, den Ablauf des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens zu skizzieren. Vielleicht ist es aber nochmal was für die Tutorate, wo man das auch schon mal üben kann, ob man das drauf hat oder nicht. Und ich habe auf Ilias 2 Slides oder Sets von Slides hochgeladen für diese Vorlesung. Einmal meine normalen Vorlesungsslides. Und dann habe ich Ihnen ein Set von Slides zum ordentlichen Gesetzgebungsverfahren hochgeladen, das das nochmal detaillierter beschreibt. Also für die Nerds im Raum, die mögen bitte das andere auch lesen. Das ist also noch umfassender und das hat die studentische Hilfskraft Inga Mewes kürzlich ausgearbeitet. Und es ist aber in englischer Sprache und um sie nicht noch weiter zu verwirren, habe ich gesagt, ich lasse es jetzt. Das ist so kleinteilig, dass das hier den Vorlesungsrahmen wahrscheinlich sprengen würde. Und hier geht es mir wie üblich auch wirklich um die größeren Linien von der Sache und nicht jedes kleinste Detail. Das würde wahrscheinlich Ihr Interesse hier in diesem Kreis nicht finden. Abstimmungsregeln. Im Rat Einstimmigkeit oder die qualifizierte Mehrheit, und beim Ordentlichen geht es natürlich um die qualifizierte Mehrheit, haben wir letzte Woche schon gesagt, oder am Montag mindestens 55% der Mitgliedstaaten, mindestens 65% der Gesamtbevölkerung, mindestens 4 Mitgliedstaaten können eine Sperrminorität bilden. Im EP gibt es die einfache Mehrheit, das ist die Mehrheit der anwesenden MEPs, und die absolute Mehrheit meint die Mehrheit aller gewählten MEPs, also auch egal, wie viele da jetzt im Raum sind. Hier habe ich mal eine Schnellzusammenstellung des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens seinerzeit von Daniela Kroll, einer ehemaligen Mitarbeiter, die jetzt im Deutschen Bundestag in den wissenschaftlichen Diensten oder sowas, so eine Einheit arbeitet, vorgelegt. Also hier sehen Sie so ein bisschen den groben Schritt. Kommissionsvorschlag geht ans EP, das ist dann die sogenannte erste Lesung. Die können Änderungen einbringen, das geht wieder zur Kommission. Dann geht es an den Rat, der macht seine erste Lesung, also spricht darüber. Wenn die noch nicht handelseinig geworden sind, geht es wieder zurück zur zweiten Lösung, zum EP. Kommission gibt wieder eine Meinung ab. Dann geht es wieder an den Rat, zweite Lesung, Vermittlungsausschuss, wenn immer noch keine Lösung zustande gekommen ist, und dann kommt es zur dritten Lesung und zur dritten Lesung. Und wenn die nur beide zustimmen, also hier nach QMV und hier mit einfacher Mehrheit, ist es entschieden. Und wenn eine der beiden Organe Niet ruft, dann ist Schluss mit lustig, dann scheitert das Gesetzesvorhaben. Und jetzt zoomen wir mal ein bisschen rein. Also der Kommissionsvorschlag kommt an. Es kommt zu einer ersten Lesung im Europäischen Parlament, also der Ausschuss kriegt das und dann kommt es aber tatsächlich zur Debatte da. Es kann entweder die Zustimmung ohne Änderung geben, es kann keine Zustimmung geben, totaler Quatsch, sagen die dann, das wäre dann eben, wenn die das nicht vorher geprüft hätten, oder Zustimmung mit Änderungen über eine einfache Mehrheit, dann gehen die Änderungen in die Kommission und dann sehen wir eigentlich das, was ich auch schon eben gerade gesagt habe. Jetzt gehen wir mal rein in einen Beispielfall, damit das nicht ganz so hölzern ist, sondern gucken uns das mal an. Und da gibt es ganz nette Tools eigentlich auf den Homepages der Europäischen Union. Und das heutzutage arbeitet man mit Eulex, um Rechtsakte zu identifizieren. Und das kann man auch für wissenschaftliche Zwecke natürlich sehr, sehr gut nutzen. Hier zum Beispiel Jens Blom-Hansen, Studying Power and Influence in the European Union, Exploiting the Complexity of Post-Lisbon Legislation with Your Legs. Erschienen in der Fachzeitschrift European Union Politics. Und European Union Politics hat die Besonderheit für Sie, dass diese Zeitschrift in Konstanz herausgegeben wird und die eine der führenden Europa-Zeitungen ist, überhaupt eine der führenden politikwissenschaftlichen Zeitungen weltweit darstellt. Der Herausgeber heißt Gerald Schneider. Und Sie werden ihn vielleicht mal kennengelernt haben. Und just heute ist unser Sonderband zur differenzierten Integration erschienen. Also wer nicht darauf brennen kann, die März-Ausgabe ist jetzt heute schon im Januar erschienen. März 2023, das Sonderband Frank Schimmelfennig, Catherine de Vries und meine Wenigkeit zur differenzierten Integration in European Union Politics. Kleiner Werbeblock. Zurück zu der Sache. Früher hieß das Ding nicht Jolex, sondern Prelex. Und das brauchen Sie sich nicht merken, das ist egal. Aber ich werde jetzt einfach mit Prelex arbeiten, weil ich meine Slides damals mit Prelex ausgearbeitet habe und das für unsere didaktischen Zwecke meines Erachtens reizvoller war. Deswegen zeige ich Ihnen jetzt etwas, das Sie wahrscheinlich nicht mehr so leicht replizieren können. Aber es geht ja um die Inhalte in diesem Fall. Und da habe ich mir seinerzeit den Spaß erlaubt, einfach hier beliebig mal eine Nummer reinzutippen, weil ich wollte das nicht irgendwie beißen, sondern einfach mal einen hundsbeliebigen Vorschlag, Gesetzesvorschlag mal anzuschauen, wie das denn tatsächlich in der Praxis aussieht. Und ich habe also diesen Gesetzesvorschlag eingegeben Und da gehen wir gleich mal im Detail ein bisschen drauf ein. Und was hier bei Prelex sehr nett war, wie ich fand, war, dass man hier so eine richtig schöne Timeline hat. Und in dieser Timeline sehen Sie schon verschiedene Akteure. Ich zoome da gleich nochmal rein, Sie können es wahrscheinlich von hinten nicht lesen. Also da steht Europäische Kommission, Parlament, Rat, Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss. Ist da noch aktiv geworden, der Ausschuss der Regionen in diesem Rechtsakt augenscheinlich nicht. Und dann findet man hier zusätzliche Informationen zu der Sache. Und die schauen wir uns jetzt mal ein bisschen besser an. Also dieser randomisiert ausgewählte Gesetzesvorschlag beschäftigt sich mit der packenden Materie Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung eines Rahmens für die Einführung intelligenter Verkehrssysteme im Straßenverkehr und für deren Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern. Das sind so Themen, die werden in Brüssel diskutiert. Und das ist natürlich wirklich wichtig, also intelligente Verkehrssysteme und die Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern. Das mag also wahrscheinlich irgendwie sein, um Autoleitsysteme vielleicht und Verknüpfung mit Bahn und weiß der Kuckuck was. Ich habe keine Ahnung, worum das da genau inhaltlich geht, aber das ist wahrscheinlich bei 99,9% der Dinge, die im EP da verhandelt werden, dass wir Laien, wenn wir jetzt nicht in diesen Bereichen aktiv sind, wirklich nur raten können, wo es im Großen und Ganzen drüber geht. Und wir sehen hier, also das ist nochmal rangezoomt, da sehen wir schon die zeitlichen Abfolgen. Kommission ist irgendwie hier aktiv. Und dann das Parlament und dann Rat und dann wieder Rat. Das Parlament kommt dann erst da hinten interessanter wieder raus. Und hier ist noch dieser Wirtschafts- und Sozialausschuss. Und hier haben wir also verschiedene Etappen und das ist zum Beispiel wieder wichtig, die Rechtsgrundlage. Wir haben eben darüber gesprochen, dass es Primärrecht und Sekundärrecht gibt, ne? Und das Primärrecht, das waren die Gesetze, also praktisch die Vertragstexte und das Sekundärrecht ist abgeleitet davon. Also sprich, hier heißt es, es braucht eine primärrechtliche Grundlage, um in diesem Politikfeld überhaupt aktiv zu werden. Ja? Also das ist in dem Fall, also der Artikel 71, Paragraph 1 des EU-Vertrages. Und das Verfahren ist hier festgelegt, das ist das Mitentscheidungsverfahren, das war also noch vor Lissabon. Ich habe ja augenscheinlich 2008 da eingetippt seinerzeit, wobei das später gemacht habe, aber es ist jetzt noch das Mitentscheidungsverfahren und es soll eine Richtlinie sein und keine Verordnung. Das können wir also der Sache entnehmen und das ist durchaus relevant. Und dann gehen wir mal rein. Also das ist jetzt praktisch nur reingezoomt in das, was Sie eben auch schon gesehen haben. Und da sehen wir also das schriftliche Verfahren. Adressat ist das Europäische Parlament und der Rat, das überrascht Sie überhaupt nicht. Die obligatorische Anhörung, da steht da interessanterweise der Ausschuss der Regionen, warum er oben in der Timeline nicht erschienen ist, ist mir schleierhaft. Und hier, das ist der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss. Und die federführende GD, also die Generaldirektion, war Energie und Verkehr geleitet von dem damaligen Kommissar Antonio Tajani. Der war also Kommissar für Energie und Verkehr. Und da sehen wir diese Daten. Also im Dezember, noch kurz vor der Weihnacht, wurde das an den Rat und an das EP vermittelt. Und das EP hat dann, wir haben ja eben mal über so ein halbes Jahr oder so gesprochen, hat sich ein bisschen Zeit gelassen. Erst im April kam es dann tatsächlich zu einer Stellungnahme in der ersten Lesung und da haben wir hier also eine Berichterstatterin, die da wichtig ist, das war eine Frau Jensen aus Dänemark, wie Sie sehen können, also sie war da der Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten in Europa, für Europa, das ist praktisch ALDE, hieß das früher, das waren die Liberalen, wo die FDP beispielsweise drin war und die heißen jetzt Renew Europe, ja, mit Macron und so weiter und so fort. Also eine dänische Liberale war dann dafür zuständig. Und dann hat hier der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss seinen Senf dazu gegeben oder sein Plazet gegeben, der war da wohl einverstanden. Also die Verkehrsfrage ist natürlich auch stark mit einer wirtschaftlichen und sozialen Dimension verknüpft. Der hat da was gemacht. Und hier, was war denn das nun schon mal wieder? Punkt B. Hatten wir da nicht neulich mal drüber gesprochen? Vor kurzem. Ja, da dämmert mir doch, wir hatten doch darüber gesprochen, dass es ja eigentlich im COREPER da eigentlich immer Vorarbeiten gibt Und wenn die ständigen Vertreter, der Ausschuss der ständigen Vertreterinnen sagt, Thumbs up, dann können die Minister im Rat sagen, wir stimmen nur darüber ab oder wir verabschieden das Ding und müssen das selbst nicht mehr thematisieren. Ja? Und hier ist es aber ein Punkt B gewesen. Also die Minister, müssen wir uns schon wieder die Arbeit machen, sagen sich die Minister. Und sie müssen sich selbst dem Gegenstand zuwenden, um diesen Fall zu bearbeiten. Das ist augenscheinlich nicht auf der Ebene bearbeitet worden. Also das war der Punkt B des Rates. Das konnte noch nicht verabschiedet werden. Ich mache noch eine Klammer auf. Es muss übrigens nicht immer nur der Rat in der jeweiligen fachlich einschlägigen Konstellation einen Rechtsakt verabschieden, sondern der Rat ist eigentlich schon eine Institution, ein Organ. Und wenn das im COREPER von dem Ausschuss der ständigen Vertreter schon grünes Licht gegeben wurde, das wäre ja ein Gegenstandsbereich, der müsste in den Bereich Verkehr fallen. Aber es könnte jetzt auch der Umweltausschuss zusammentreten und dann, also der Umweltrat könnte zusammen oder der Allgemeine Rat oder der Auswärtige Rat, die Minister könnten zusammentreten, die dazu befugt sind und die könnten dann auch über diesen Gegenstand abstimmen, wenn denn schon vorher der Einigkeit darüber erzielt worden wäre. Klammer zu. Naja, hier sehen Sie also, das ist der Punkt B, Tagesordnung des Rats und ja, wie ich gesagt habe, Verkehr, Telekommunikation und Energie. Und dann haben wir hier noch die Stellungnahme des europäischen Datenschutzbeauftragten. Der hat also auch was, eine unabhängige Behörde und so weiter und so fort, personenbezogene Daten und Privatsphäre muss hier natürlich noch gewährleistet werden. Jetzt kommt es zu den Erörterungen im Rat nochmal. Also das war schon im Juni so und jetzt im Dezember ist auch nochmal so. Das ist also schon über einem Jahr jetzt im Gesetzgebungsprozess drin. Und jetzt meldet sich wieder der Rat und es ist immer noch Punkt B. Man hat sich also nicht geeinigt darauf, auf die Sache. Und dann irgendwann kommt es schon zu einer Einigung, schriftliches Verfahren. Und irgendwie sind wir dann doch schon weitergekommen. Also hier haben wir die zweite Lesung. Die ist dann praktisch nochmal so ein bisschen abgestufter. Keine Entscheidung, einfache Mehrheit. Eine Ablehnung der Position des Rats kann nur durch eine absolute Mehrheit erfolgen. Bei der zweiten Lesung und die Änderungen brauchen auch eine absolute Mehrheit. Also da müssen noch mehr, also das Mehr der aller gewählten Parlamentarier muss dem zustimmen. Die Kommission muss nun die EP-Änderungen billigen oder diese ablehnen und der Rat kommt dann entweder zu einer Billigung per QMV oder Einstimmigkeit oder ändert das ab. Hier haben wir eine Billigung ohne Abänderung vom EP in der zweiten Lesung. Von diesem Rechtsakt bin ich wieder. Und jetzt gucke ich mir das nochmal an. Dann geht das ja wiederum zur Kommission zurück. Und da ist plötzlich Schimkallas. Und da stellt sich natürlich die Frage, was ist mit dem Tajani passiert? Und da ist jetzt genau der Fall, den wir eben diskutiert hatten, dass dann eben schon eine neue Kommission zusammengetreten ist. Und Tajani ist eben zu der Zeit dann Kommissar für Industrie und Unternehmertum. Das ist nicht mehr sein Dossier. Der war übrigens 2017 bis 2019 Präsident des EP, dieser Tajani. Und vielleicht sind Sie auch kürzlich nochmal über ihn gestolpert, weil er der aktuelle Außenminister Italiens ist. Das wusste ich aber nicht, als ich damals den Fall ausgewählt hatte. So kann es gehen in der Regierung Meloni. Und da ist aber jetzt dieser Schimkallas. Und irgendwann kommt es dann tatsächlich zu der Unterzeichnung dieses Rechtsaktes durch das EP und den Rat. Und das wird dann veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union. Und da sehen Sie dann die fertige Richtlinie. Die hat einen anderen Titel, als das bei Prelex dann der Fall war. Und da haben wir das intelligente Verkehrssystem im Straßenverkehr und für deren Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern. Da haben Sie das jetzt mal in der Praxis gesehen. Man kann das dann auch wieder praktisch heutzutage, wenn Sie es wirklich nachlesen wollen und Sie sich wirklich für diesen Fall interessieren, gehen Sie jetzt heutzutage zu Eulex und gucken das mal nach, was das inhaltlich alles genau besagt und was da vielleicht die strittigen Punkte waren, die da aufgekommen sind in diesem Gesetzgebungsprozess. Da habe ich ja noch irgendwas reingemacht. Zusammenfassung der Gesetzgebung gibt es sogar auch noch. Also Sie können auch die schnelle Version noch lesen, wenn Sie dann praktisch hier unten drauf gehen und sich dann da schlau machen wollen. Und das kann, wie gesagt, wieder relevant sein. Sie machen das Praktikum und dann müssen Sie sich da schnell einfuchsen. Dann haben wir hier das ordentliche Gesetzgebungsverfahren. Hätten die sich denn jetzt nicht geeinigt, was wäre dann geschehen? Dann wäre ein Vermittlungsausschuss hinzugekommen und das hätte dann, wenn der Vermittlungsausschuss zu einer gütigen Lösung kommt, also der Vermittlungsausschuss setzt den Vertretern des Rates eine gleich hohe Anzahl von Parlamentariern entgegen oder die setzen sich zusammen und wenn die dann etwas vorlegen, gibt es dann diese dritte Lesung und der kann dann entweder angenommen werden oder abgelehnt werden auf den beiden Kammern des europäischen Regierungssystems, also dem Europäischen Parlament und dem Rat. Das ordentliche Gesetzgebungsverfahren ist hier nochmal näher erklärt für die, die es sehr interessiert. Also hier gibt es eine ganz interessante oder nett gemachte Homepage vom Europäischen Parlament. Also hier ist so ein Ausschnitt, das sieht dann noch schöner aus als in unserer Vorlage hier und sehr schön, wie gesagt, auch die Slides zur Ordinary Legislative Procedure. Die Kommilitonin befindet sich gerade in Brüssel und macht jetzt bald ein Praktikum beim Europäischen Parlament und musste das da irgendwie machen. Aber deswegen ist das schon alles in englischer Sprache, finden Sie auf dem ILIAS-Folder dieser Vorlesung. Ja? Hier noch ein Hinweis auf ein Buch, das ich irgendwie ganz nett finde. Ich habe das ja eben so im Schnellverfahren, im Hauruck-Verfahren, das einfach mal versucht, so mit einem Policy-Prozess in Verbindung zu bringen. Dieses Buch von Christoph Knill und Jarle Tosun, also ein Münchner und eine Heidelberger Kollegin, die beide mal in Konstanz waren und das auch in Konstanz ausgearbeitet haben. Die haben sich eben mit dem Fall der Politikgestaltung in der Europäischen Union anhand der sogenannten Dienstleistungsrichtlinie befasst. Das war neben REACH, der Chemikalienrichtlinie, wahrscheinlich die herausragendste Richtlinie bzw. Verordnung. Das eine war eine Verordnung, das ist eine Richtlinie, die es in den 2000er Jahren in der Europäischen Union gab, weil sie große Implikationen für soziale Fragen hatten, aber auch für die Organisation des Binnenmarktes. Hier bei der Dienstleistungsrichtlinie geht es um die Freizügigkeit der Dienstleistungen und das hat natürlich Implikationen für die Konsumenten, aber natürlich auch für die Anbieter der Dienstleistungen im europäischen Binnenmarkt. Und die spielen das also ganz nett durch, erklären alle die Dinge, die wir auch in der Vorlesung schon gemacht haben. Die ganzen Institutionen werden erklärt, der Gesetzgebungsprozess, aber auch das Agenda-Setting wird erklärt, wie das alles zusammenkommt. Und dann anhand immer des Falls der Dienstleistungsrichtlinie, das wird dann also praktisch das mit Blut und Fleisch angefüllt, das Gerüst dieser Konstrukte. Ja? So, ich denke, dass Sie können das jetzt auch gerne noch komplettieren. Wenn Sie dann noch Anregungen machen wollen, schreiben Sie einfach weiter. Vielleicht können Sie im Hintergrund zuhören oder das natürlich auch nach der Sitzung noch zu Ende bringen. Also, das ordentliche Gesetzgebungsverfahren. Jetzt habe ich Ihnen eben so ein bisschen die formale Logik vorgestellt und jetzt sprechen wir noch mal über Theorie und Praxis. Und wir hatten ja gesagt, bei der ersten Lesung braucht es eine einfache Mehrheit im EP, aber, und das hatte ich nicht gesagt, aber das hat man eben vielleicht gesehen, es gibt keine Zeitbeschränkung. Und bei der zweiten Lesung gibt es eine Pflicht für eine absolute Mehrheit im EP, die nötig ist, um Änderungen einzubringen und die Entscheidungsfindung innerhalb von 3 Monaten mit einer einmonatigen Verlängerung ist möglich. Wozu kann so ein formaler Unterschied oder so eine Sache geführt haben? Das kann ja ein sehr langwieriger Prozess werden. Wir hatten schon mal vor so ein paar Sitzungen hier im Raum so eine kleine Debatte über formales und informelle Verfahren. Und worauf ich hier hinaus will, ist, dass man gerne mal, wenn formale Verfahren relativ schwerfällig und langatmig sind, Lösungen sucht, um Dinge zu beschleunigen. Und eine Lösung, die hier entwickelt wurde, ist das sogenannte Trilogverfahren. Das Trilogverfahren ist eine informelle Koordination zur Vereinfachung des Gesetzgebungsprozesses, in dem Kommissionsabgesandte, Ratsabgesandte und ein Verhandlungsteam aus dem EP zusammenkommen, das sich konstituiert aus sogenannten Berichterstattern, also die praktisch im Ausschuss die Berichte ausarbeiten. Wir hatten eben den Fall von dieser MEP, also Member of Parliament Jensen aus Dänemark, dann die sogenannten Schattenberichterstatter, also Berichterstatter, die den Job nicht formal haben, aber für eine andere Partei oder Fraktion das berichten, und die Co-Vorsitzenden des Ausschusses. Und diese treten zusammen, um schon früh im Gesetzgebungsprozess zur Einigung zu kommen, also eine Abkürzung praktisch zu machen. Und jetzt können wir natürlich fragen, was sind die Vor- und was sind die Nachteile von so einer Sache? Was würde für so ein Verfahren sprechen und wo sind die Risiken von so einem Trilogverfahren? Bitte schön. Absolut, das ist genau so ein Trade-off zwischen vielleicht einer Output-Legitimation, da könnte man noch sagen, aber die Input-Legitimation, die wird da schon extremst geschwächt. Also wenn die im Ausschuss und dann im EP das dann eigentlich nur noch abnicken müssen, was dann praktisch in einem Hinterzimmer beschlossen wurde, das ist natürlich von Nachteil, aber vielleicht der Vorteil, dass man dann Rechtsakte auch schneller behandelt und wirklich zu den effizienten Lösungen kommt, aber eben nicht so eine große Inklusion hat. Und das ist ja am Ende des Tages, sind ja die MEPs, also die Members of Parliament, sind ja die Volksvertreterinnen. Und wenn die dann gar nicht mehr so wirklich involviert sind, sondern nur noch wiederum Delegierte von diesen, dann mag das Verfahren an Input-Legitimation verlieren. Und es ist aber tatsächlich so heute, dass bei einer Mehrheit der Rechtsetzungsverfahren es mindestens einmal zu einem Trilog kommt. Es kann auch mehrere geben. Normalerweise findet der Trilog vor der ersten Lesung des Parlaments schon statt. Und das beschleunigt den Prozess erheblich. Auch da finden Sie schöne Daten in dem von Knill und Tosum verfassten Buch. Also der Vorteil ist, man ist nicht an Zeitrestriktionen gebunden, aber man kann es auch beschleunigen. Man braucht dann einfache Mehrheiten nur, weil es ja dann schon vor der ersten Lesung geklärt werden kann. Und es ist eine sehr effiziente Form des informellen Verhandelns möglich. Mangelnde Transparenz und der große Einfluss der Akteure im Trilog auf Kosten derer, die eben nicht involviert sind. Weil man das registriert hat, ist die Europäische Union inzwischen dazu übergegangen, diese informellen Triloge etwas stärker zu regulieren. Beispielsweise die Berücksichtigung der sogenannten Schattenberichterstatter soll dann schon eine größere Inklusivität gewährleisten. Insgesamt kann man zu der Entscheidungsfindung im Rat sagen, dass es in 90% aller Entscheidungen keine formale Abstimmung gibt. Das hatte ich Ihnen ja auch schon mal gesagt. Also, dass normalerweise im Konsens entschieden wird, obgleich es ja viele Debatten über die Ausgestaltung der qualifizierten Mehrheit etc. geht. Aber in der Regel kommt es da gar nicht dazu, sondern ich sagte Ihnen ja schon, dass der Ratsvorsitz dann normalerweise fragt, gibt es noch Widerstände, und dann ist irgendwann eine Sache, gilt als entschieden. Und warum ist das so? Die Culture of Consensus hatten wir angesprochen. Die Politik muss implementiert werden durch die Mitgliedstaaten. Also wenn jedes Mal etliche dagegen wären und das wirklich ein ganz knapper Ausgang wäre, das wäre für so ein System für die Europäische Union wahrscheinlich schwierig. Also man verhandelt schon tendenziell lang an Lösungen, die lösungsorientiert sind und für die meisten auch gangbar sind. Das schließt aber nicht aus, dass es sowas wie so Shadow of the Vote auch gibt. Also dass wenn man absehen kann, dass sich eine klare Mehrheit herausgebildet hat, dann irgendwann kämpft man auch auf verlorenem Posten und sagt, okay, ich werde jetzt nicht nochmal hier rumspringen im Karree, sondern okay, augenscheinlich wollt ihr anderen das alle so und dann müssen wir die Kröte irgendwie schlucken und dann geht das durch, auch wenn vielleicht das nicht immer heißt, dass 100% ganz begeistert sind von allen Rechtsakten, die wir hier vorliegen haben. Lassen Sie uns jetzt nochmal zum Abschluss der Sitzung in der letzten Viertelstunde mal ein bisschen zurücktreten aus diesem Ding, was wir schon besprochen haben. Vielleicht kommt es auch wieder rein, je nachdem, was Sie hier draus machen. Und lassen Sie uns nochmal das politikwissenschaftlich betrachten, was wir momentan eher so ein bisschen formal legalistisch uns angeschaut haben. Und fragen Sie uns sich noch oder besprechen Sie mal mit Ihrem Kommilitonen, wie könnte man eigentlich EU-Entscheidungen modellieren, um Politikergebnisse in diesem Prozess vorhersagen zu können? Also versuchen Sie sich doch mal in der Kleingruppe an einem Modell des Entscheidungsprozesses und führen Sie aus, welche Zutaten Ihr Modell braucht, um eine Vorhersage zu produzieren. Gerne dürfen Sie an die Tafel hier kommen und Ihr Modell dem Rest der Truppe vorstellen. Ist ja super, heute wird ja eh nicht gestreamt, also muss die Schamgrenze nicht so hoch sein. Na, was haben wir für Ideen hier für so ein Modell? Wer hat hier oben noch was? Ah ja, da, das habe ich gar nicht gesehen. Jetzt muss ich mal ein bisschen wegen der Akustik ein bisschen näher kommen. Also Sie hätten noch kein ganzes Modell, aber... Ja, das ist doch schon mal ein wichtiger Hinweis. Also der Kommilitone oder die Gruppe verweist darauf, es wäre doch schon mal ganz interessant zu sehen, so wie wir das eben auch schon mal kurz diskutiert hatten, wie setzt sich das EP überhaupt zusammen? Welche Fraktionen haben da momentan Mehrheiten? Weil wir davon ausgehen würden, nach der Parteiendifferenz-Hypothese, also do parties matter, dass Parteien vielleicht auch auf der europäischen Ebene eine Rolle spielen, sprechen wir auch am Montag nochmal ausführlicher drüber. Und die Frage ist dann eben, wer sitzt denn da? Wer sind die Spieler? Und Sie sagen, parteipolitische Spieler könnten relevant sein. Und vielleicht wollen wir dann noch wissen, wie die so aufgestellt sind, die Parteien. Also nicht nur, wer ist das, sondern wenn man dann Party-Manifesto-Daten nimmt oder sowas und so sagt, sind die jetzt eher wirtschaftsliberal oder sind die eher ökologisch ausgerichtet oder was? Ne? Also finde ich ein guter Einwand, ja, oder guter Einwurf oder gute Idee. Bitte schön. Ja, die Dame. Ne, die Dame erst. Oh. Ich hatte sie gesehen. Und dann gerne der Herr.
Sie haben auch ein paar Faktoren einfach.
Ja.
Also Umwelt.
Ja. Also die Policy determines politics, so ein bisschen Theodore Lowy. Mhm. Ja, ist das jetzt hier, ist es überhaupt ordentliches Gesetzgebungsverfahren? Und das ist ja dann relevant, ob das EP überhaupt jetzt hier reinkommt. Wenn es überhaupt keine Rolle spielen würde, dann bräuchten wir das ja gar nicht. Aber wenn es vielleicht reinkommt, wäre es vielleicht relevant und ist dann einfache Mehrheit. Also um das weiterzuarbeiten, was die Kommilitonen oben gesagt haben, braucht man eine absolute Mehrheit, also müssen wir eine größere Mehrheit bauen oder reicht es vielleicht nur zwei Parteien ranzunehmen, die eine Koalition bilden, um das durchzuwinken?
Mhm. Vielleicht zusätzlich zur Parteienlandschaft auch noch weitere Veto-Spieler und Interessengruppen. Also das heißt, wie groß ist die Lobbygruppe von den KI-Vertretern?
Ja, genau. Genau, also das sind die informellen Spieler, also die Lobbygruppen. Was wollen die, wie einflussreich sind die, wie auch immer wir das dann genau messen wollen, aber da könnte man ja mal gucken, zum Beispiel das sogenannte Konsultationsverfahren der Europäischen Kommission, wo dann auch Verbände was hochladen können, also zum Beispiel ihre Positionen zu der Verordnung oder zu dieser Idee, diese Verordnung zu lancieren. Und da könnte man eben gucken, resultiert da schon mehr von Umweltverbänden oder ist vor allen Dingen die Industrie da präsent, um mal zu gucken? Wir sprechen jetzt immer über Präferenzen. Ne? Wo sind die Präferenzen der Akteure? Ja, bitteschön.
Ja. Zu modellieren und dann ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, diese Veto-Spieler-Theorie von Cebedes, wo man eben auch schaut, okay, wo liegt das Win?
Ja, das wäre.
Kann man ja versuchen, also wo zum Beispiel jetzt Umwelt, wo liegen dort die idealen Wirtschaft.
Genau, Sie gucken also, wer sind die zentralen Spieler und was wollen diese Spieler? Und wer kann hier zusammenkommen, um eine Winning Coalition zu bauen, die dann praktisch durchgehen könnte und irgendwie durchkommt? Ja, das ist clever. Das ist super. Also Sie verknüpfen das und dann kommt das rein. Bitte schön, die Dame. Super. Was wäre dann der Unterschied? Warum wäre das wichtig? Also die Kommilitonin sagt für alle hier im Raum, wie betroffen sind die unterschiedlichen Länder? Sind die gleich betroffen oder gibt es ein paar, die sind stärker betroffen? Warum wäre das wichtig? Ja, genau. Und das ist wichtig für den Gesetzgebungsprozess, weil sich diese Länder wahrscheinlich stärker engagieren werden. Ne? Wir hatten ja auch schon öfters mal über diese Frage gesprochen, was ist man bereit auch zu geben oder wie viel ist man bereit zu investieren, wie viele Ressourcen bringt man rein. Und wenn es jetzt irgendwelche Länder sagt, ja gut, das Fischereiwesen, ja, Hochseefischereiwesen, Luxemburg und die Slowakei, die werden wahrscheinlich nicht so eine gigantische Fischfangflotte haben, um sich hier für Fischereisachen. Die könnten jetzt wieder aus Gründen reinkommen, weil sie sagen, ja, wir denken an den Umweltschutz und der Luxemburger isst auch gerne Fisch und nicht nur Moselfisch, sodass er sagt, er hätte da also auch vielleicht Interesse, aber keine große Industrielobby würde da zum Beispiel zu tragen kommen. Also könnte man dann vielleicht, wenn wir jetzt knappe Ressourcen haben, sagen, ja, Luxemburg, die Verhandlungsposition ist vielleicht in der Frage der Fischereirechte nicht ganz so wichtig. Wir sollten uns eher Irland angucken, Frankreich, Spanien, Portugal. Vielleicht noch Polen oder wie auch immer. Ja, sehr gut. Also da sehen wir verschiedene Dinge, die man reinbringt. Und was jetzt spannend ist, ich zeige Ihnen jetzt ein Modell, das in so Tests sich durchgesetzt hat. Und was interessant ist, ist, das gab eben den Versuch, in diesem Buch ist das, also was Sie hier, also das Buch heißt The European Union Decides. Und das ist von Robert Thompson, Franz Stockmann, Chris Aiken und Thomas König herausgegeben. Und was die gemacht haben, der Gerald Schneider war da auch dabei, was die versucht haben, ist, solche Modelle zu basteln. Was gibt uns eine gute Vorhersage für europäische Politik? Und da gab es viele, also die haben praktisch so kompetitiv das gemacht, und die haben verschiedene Daten gesammelt und die Kunst war es, praktisch ein Modell zu entwickeln, das möglichst gute Vorhersagen generiert. Und viele sind so losgegangen, wie wir das vielleicht getan hätten, weil sie ein prozedurales Modell gebaut hätten, um wirklich zu sagen, wer sind jetzt genau die Veto-Spieler, wie kommt das alles zusammen, welches Verfahren ist das etc. etc. Was sich aber durchgesetzt hat, ist ein sehr schlankes Modell, so ein bisschen nach den Maßstäben, die wir zum Schluss diskutiert haben. Zwei zentrale Variablen, die wir identifiziert haben hier im Kurs, und dafür muss ich Sie sehr loben, also die Kommilitonin da oben und hier unten, ja, Sie mit dem Weißen oder die ganze Gruppe, ja, blond-weiß, in dem Fall also die Sache, wie wichtig ist das für die Länder? Die haben ein einfaches Modell, hat sich eigentlich als das einfachste und erklärungskräftigste durchgesetzt, das aus ganz wenigen Komponenten besteht. Also hier sehen Sie eine Formel und diese Formel ist Y, soll den Output vorhersagen und der Input von dieser Gleichung ist die Summe von den Salienzen, nennt man das, das ist das, was Sie gesagt haben, wie bedeutsam ist der Gegenstand, mal die Macht, das haben wir hier noch nicht gesagt, dass vielleicht nicht alle ganz gleichen Einfluss haben, weil es ja größere Staaten gibt, die etwas mehr Stimmen haben und auch mehr Bevölkerung dann mitbringen können. Also das ist natürlich 2006 gewesen, da ist das noch größer gewesen, weil das Abstimmungsverhalten im Rat noch ein anderes war. Im EP könnte man das vielleicht wieder reinbringen. Und X ist praktisch, das habe ich ja gar nicht geschrieben, X ist die Präferenz. Ups. X ist die Präferenz. Und das wird gewichtet wiederum aus der Summe für die einzelnen Länder. Also I sind die verschiedenen Akteure. Von der Salienz, also das Produkt aus Salienz und Macht. Und das ist ein Modell, das basiert auf den Annahmen des institutionalistischen Realismus. Das hat Chris Aiken ausgearbeitet und das approximiert die Nash-Verhandlungslösung. Und das ist interessant, weil es im Grunde genommen, das heißt das sogenannte Compromise-Modell, und das deckt sich mit dem, was ich Ihnen schon mehrfach gesagt habe, dass die EU eine Art Kompromissmaschine ist. Man stimmt eben nicht immer nur hart ab. Und die eine Kommilitonin hat gesagt, ich bestimme das Windset ganz genau. Die Kommilitonin in Grün hier. Das Windset, haben sie gesagt, wird genau gemessen, dass man genau guckt, wie viel kommen dann noch rein, wie viel brauche ich. So funktioniert das in der EU normalerweise eben nicht. Sondern man hat eigentlich Supermajorities, große Mehrheiten, die man da reinzieht und man guckt erstmal alle Spieler, die hier relevant sind, an. Wie kann man das denn operationalisieren? Wie kommt man überhaupt zu solchen Fragen? Jetzt brauche ich doch noch 2 Minuten mehr, ich bitte das nachzusehen, aber wir hatten ja einige technische Störungen hier. Man versuchte das in diesem Projekt und auch in einem Folgeprojekt, wo ich auch beteiligt war, da und da, in Skalen, die von 0 bis 100 gehen, zu erfassen. Also ein Politikgegenstand wurde runtergebrochen auf die kontroversen Gegenstandsbereiche, die einen Gesetzgebungsakt ausmachen. Und die Extrempunkte sind 0 und 100. Hier haben wir zum Beispiel den Policy Space für Positionen in der Frage, ob die EU-Verträge für die Einführung des ESM geändert werden sollten. Und da haben sich eben 4 Positionen herauskristallisiert, 100, 60, 20 und 0. Und da sehen Sie die verschiedenen Länder, die hier reinkommen. Und Sie sehen, die Kommission kommt noch hier rein, die ist auch gemessen worden. Und das sind also Interviews und das EP und die Europäische Zentralbank. Und so sieht ein Policy Space aus. Und das wurde eben für viele Politikgegenstände gemacht. Und dann kommt sowas beispielsweise raus. Also hier sehen Sie den Vorschlag für eine Richtlinie über einen Aktionsrahmen für der Gemeinschaft für den nachhaltigen Einsatz von Pestiziden. Und da haben Sie also die Reihe von Ländern und da haben Sie die unterschiedlichen Positionen der Länder und die Salienzen wurden gemessen. Und wenn man das praktisch alles da reinschmeißt, dann generiert das einen Output. Und dieser Output ist ein gewichteter Mittelwert, wenn man so will, dieser verschiedenen Positionen. So einfach ist das dann praktisch häufig, weil man eben nicht die Komplexität des Prozesses unbedingt immer braucht. Wenn man jedoch den Einzelfall erklären will, und deswegen hatten wir eingangs gesagt, warum ist das überhaupt wichtig, diesen Ablauf zu verstehen, weil man könnte jetzt sagen, erst sagen Sie es wichtig, Sie machen das alles mit uns und danach sagen Sie es überhaupt nicht wichtig. Nee, natürlich ist es wichtig, den Ablauf zu verstehen, zu gucken, was wollen die einzelnen Stakeholder und was kommt raus. Aber in der Regel ist es in der Europäischen Union eben so, und das haben wir auch schon vorher gesagt, dass man versucht, Politiken zu formulieren, die in der breiten Mitte getragen werden können. Und das sieht man jetzt alles nicht. Und damit sind wir schon am Ende angekommen. Und am Montag machen wir die Sitzung zu den Kapiteln 6 und 7 und da ist der Max Herrmann und der David Steinecke mit an Bord. Bis dann, alles Gute und vielen Dank für Ihre Zeit.